Nun aber ist diese Zusammenfassung beendet und es geht weiter mit Fragen und Antworten, wie wir sie bisher kennen. Und da fange ich gleich mit der ersten an. Hier heißt es: Was versteht man unter der Vollendung des Zeitlaufs? Die Vollendung des Zeitlaufs ist die letzte Zeit oder das Ende der Kirche. Es hat ja auf Erden, wie wir wissen, mehrere Kirchen oder religiöse Epochen gegeben und sie alle sind im Laufe der Zeit zu ihrem Ende gelangt. Nach ihrer Vollendung, also nach ihrem vollen Ende, könnte man auch sagen, aber entstanden neue Kirchen und so bis heute, also bis zur Gegenwart. Die Vollendung der Kirche geschieht, wenn in ihr nichts göttlich Wahres, also göttlich Wahres, echtes Wahres, übrig geblieben ist, außer solchem, was verfälscht ist. Wo aber nichts göttlich Wahres mehr vorhanden ist, da kann es auch nichts wahrhaft Gutes mehr geben, weil die Beschaffenheit des Guten vollständig von der Wahrheit abhängt. Wir werden jetzt gleich hören, warum das so ist. Das Gute ist nämlich das Wesen des Wahren und das Wahre die Form des Guten. Ohne Form aber gibt es keine Beschaffenheit, also keine Realität. Also stellen wir uns mal vor, wir haben einen Wunsch, aber realisieren ihn nicht, also auch nicht in unseren Vorstellungen, dass wir ihn weiter realisieren, dann ist er nicht wirklich da. Er ist ganz unbestimmt und bleibt unbestimmt. Man kann das Gute und Wahre ebenso wenig trennen wie den Willen und den Verstand oder, was auf dasselbe hinausläuft, wie das Gefühl der Liebe und das aus ihm hervorgehenden Denken. Früher hat man ja doch zuweilen geglaubt, man könnte rein sachbezogen denken und das hätte mit seinem Gefühl nichts zu tun. Besonders im Beruf war diese Auffassung ja oft vertreten. Heute ist man davon schon abgekommen. Man spricht nicht umsonst von sozialer Intelligenz und so weiter. Aber durch Swedenborg wissen wir, dass jede Neigung oder jede Grundliebe, die wir haben, sich in Gedanken zum Ausdruck bringen. Das heißt, die Gedanken sind die Form dieser Neigungen. Und es gibt also keinen Gedanken ohne Gefühl. Wenn daher das Wahre in der Kirche zu Ende geht, so geht gleichzeitig auch das Gute in ihr zu Ende. Und wenn dies geschieht, so ist das vollständige Ende der Kirche da, also dieser Kirche dann. Es sind mancherlei Dinge, die das Ende der Kirche herbeiführen, vor allem aber solche, die das Falsche als wahr erscheinen lassen. Wenn aber dies geschieht, so findet das Gute, das, und jetzt müssen wir darauf achten, das in sich selbst gut ist. Ja, man könnte es ja auch als das göttlich Gute im Menschen bezeichnen. Und das geistig Gute genannt wird. Keine Stätte mehr. Für gut hält man alsdann, was nur in natürlicher Weise gut ist. Wie beispielsweise das Ergebnis eines moralischen Lebens. Oh, denken wir. Aber das ist doch was Gutes. Ich meine, wenn jemand nach den Geboten lebt, zum Beispiel, oder moralisch lebt. Ja, dabei vergessen wir aber, dass es einen inneren und einen äußeren Bereich im Menschen gibt. Das heißt, dass man auch nur so tun kann, als ob man moralisch wäre, oder es fehlt einem Gelegenheit, oder es gibt andere Gründe, warum man moralisch lebt. Aber man muss es nicht auch innerlich sein. Also hier wird ein Unterschied gemacht und diesen Unterschied sollten auch wir bei uns machen, weil nicht umsonst wird uns ja immer sehr, sehr nahegelegt die innere Selbstbeschau. Das heißt, dass wir unsere eigenen Motive und unsere eigenen Absichten genau betrachten und dass wir auch nicht nur das betrachten, sondern dass wir versuchen zu erkennen, wie der Herr an uns arbeitet, wie er genau die Dinge aufgreift, die uns vielleicht bis zu dem Zeitpunkt, wo wir sie betrachten können, in diesem Augenblick gar nicht bewusst waren. Das heißt, diese Betrachtung der inneren Dinge muss nicht immer nur dadurch erfolgen, dass wir zum Beispiel ein schlechtes Gewissen haben und jetzt in uns hineinschauen, sondern dass wir generell unseren inneren Menschen kennenlernen. Die Hauptursache, weshalb das Wahre und mit ihm zugleich das Gute zu ihrem Ende gelangen, sind die beiden Arten der natürlichen Liebe. Wir kennen die natürlich, also diese Selbst- und Weltliebe und die den beiden Arten der geistigen Liebe, nämlich der Gottes- und Nächstenliebe, entgegengesetzt sind, und zwar vollkommen entgegengesetzt. Also diese Eigen- und Weltliebe ist halt immer da bei uns. Mit der werden wir ja geboren und die wird halt durch uns natürlich auch immer weiter angereichert. Und davon abzukommen, ist für Gott eine große Herausforderung, würden wir das heute sagen, mit moderner Ausdrucksweise, denn er arbeitet in uns, um diese Dinge in uns zu überwinden. Und hat so seine Methoden, uns außerhalb wie davon abzulenken, um dann plötzlich mit Versuchungen zum Beispiel zum Vorschein zu kommen, auf die wir dann so oder so reagieren können, aber auf jeden Fall auf eine Art, die es uns ermöglicht, doch von diesen Dingen, die in uns noch verborgen liegen, wegzukommen. Zu kommen durch sein Tun. Wir wissen ja, worin die Selbstliebe besteht. Sie besteht darin, dass man sich allein wohl will und dem anderen nur mit Rücksicht auf sich selbst. Und das Gleiche gilt für die Weltliebe. Aber da wir ja heute keinen Vortrag über die Umbildung und Wiedergeburt haben, lassen wir es jetzt bei diesen wenigen Hinweisen und gehen zur nächsten Frage über. Warum war eine zweite Ankunft des Herrn notwendig? Er war ja schon einmal da im Fleisch und nun kommt er noch einmal. Warum? Eine zweite Ankunft des Herrn war notwendig, einmal, um aus denen, die an ihn geglaubt haben, einen neuen Himmel zu gründen und zum anderen, um aus denen, die in der Folge an ihn glauben, eine neue Kirche zu bilden. Und zwar deshalb, weil diese beiden Dinge der Endzweck seiner zweiten Ankunft darstellen. Also ich denke da an die innere und äußere Kirche, also an die innere Kirche, die ja nichts anderes ist als unsere Verbindung und Nähe zu ihm, näher, mein Gott, zu dir. Und die äußere Kirche, wie sie vielleicht hier jetzt unsere kleine Gemeinschaft bildet, dass wir zusammenkommen können und uns über die Dinge des Glaubens austauschen. Auch der eigentliche Endzweck der Schöpfung, des Weltalls, war kein anderer als der, aus dem Menschen einen Engelshimmel zu bilden, in dem alle in ewiger Seligkeit leben sollen, welche an Gott glauben. Wenn sie nicht glauben, dann besteht halt auch keine Verbindung. Und wo keine Verbindung ist, kann auch kein himmlischer Zustand entstehen. Und der Himmel ist unser himmlischer Zustand. Denn es ist so, dass wir den Himmel in uns tragen. Himmel und Hölle. Der Herr ist bei jedem Menschen, dem Bösen sowohl wie den Guten, beständig gegenwärtig, also mit seiner Liebe und Weisheit. Denn ohne seine Gegenwart lebte kein Mensch. Die beständige Gegenwart des Herrn bewirkt, dass der Mensch vernunftbegabt ist und die Möglichkeit hat, geistig zu werden. Also die beständige Gegenwart des Herrn heißt noch nicht, dass wir geistig sind. Es besteht nur die Möglichkeit, nur, dass wir vernunftbegabt sind und Freiheit haben, also den freien Willen. Es ist das Licht der Wahrheit, das vom Herrn durch die geistige Sonne in die geistige Welt ausstrahlt und das der Mensch mit dem Verstand aufnimmt. Es ist ja so, dass wir mit der geistigen Welt in unmittelbarer Korrespondenz oder Verbindung stehen und alles, was dort aus der geistigen Sonne einstrahlt, von uns aufgenommen wird. Ohne dass diese Verbindung zur geistigen Welt bestünde, könnten wir nicht einen Augenblick bestehen. Wie es ja auch an diesem schönen Beispiel vom Weinstock und den Reben gesagt wird, dass die Reben ja nur dann bestehen können, wenn sie am Weinstock sind, wenn sie abgerissen werden, dann müssen sie natürlich sterben, verfaulen oder so. Also es gibt diese Gegenwart, aber es gibt noch etwas anderes. Es gibt auch die Ankunft. Es gibt die Ankunft des Herrn. Und hier heißt es, die Ankunft des Herrn hingegen findet nur bei dem statt, der mit diesem Licht die Wärme, das heißt mit der Wahrheit die Liebe verbindet. Denn die aus der geistigen Sonne hervorgehende Wärme ist die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Und da bringt Swinburg das schöne, wenn auch durchaus bekannte Beispiel und sagt, die bloße Gegenwart, also der erleuchtete Verstand, könnte man ja auch sagen, ist wie das Sonnenlicht im Winter, weil es ja noch keine Wärme hat. Es ist zwar schön, aber es wächst nichts und es erstarrt alles. Aber die Ankunft des Herrn ist wie der Frühling. Es ist mit der Frühlingswärme zu vergleichen, die sich dann mit dem Licht verbindet, die Erde erweicht, die Samen keimen, zur Frucht bringen lässt und so weiter. Und er sagt hier auch, dass ein derartiger Parallelismus besteht generell zwischen den geistigen Dingen, in denen der Geist des Menschen und den natürlichen Dingen, in denen sein Körper ist. Ja, jetzt fragt sich natürlich, wie findet denn eigentlich die zweite Ankunft des Herrn statt? Die zweite Ankunft des Herrn ist kein Kommen in Person, sondern im Wort, das von ihm und das er selbst ist. Er kann deshalb nicht in Person erscheinen, weil er nach seiner Himmelfahrt in dem verherrlichten Menschlichen ist, in dem er keinem irdischen Menschen erscheinen kann. Es sei denn, wie bei Swedenborg zum Beispiel, dass er demselben zuvor die Augen des Geistes öffnet. Dagegen heißt es an vielen Stellen im Wort, dass der Herr in den Wolken des Himmels kommen werde. Unter den Wolken des Himmels wird aber das Wort im Buchstabensinn und unter der Herrlichkeit und Kraft, mit der er nach Matthäus 24 alsdann kommen wird, der geistige Sinn des Wortes verstanden. Dies war bisher verborgen, weil niemand, auch nur durch Vermutung, darauf gekommen wäre, dass ein solch geistiger Sinn im Wort verborgen sein könnte. Ja, vielleicht schauen wir uns doch noch mal kurz an, was hier steht, Wolken des Himmels, der Buchstabensinn. Er kommt in den Wolken des Himmels. Und hier unter Herrlichkeit und Kraft. Ich glaube, wenn man sich bedenkt, was wir bis jetzt schon gesagt haben, dann wird es klar, dass zwischen dem Buchstabensinn, also dem Äußeren und dem Inneren, was man hier als Herrlichkeit und Kraft bezeichnet, ja doch immerhin ein großer Unterschied ist. Unter den Wolken des Himmels, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, einen Nebel, und wir gehen durch den Nebel, übrigens, wenn wir in die geistige Welt kommen, ob bei uns speziell, wo wir nun schon manches wissen von der jenseitigen Welt, weiß ich nicht, ob es noch so sein wird, aber normalerweise ist es so, dass die Menschen dann in eine Art Nebel kommen, weil sie eben im ersten Augenblick desorientiert sind, in einer völlig neuen Zustand, einer ganz neuen Welt. Aber Wolken des Himmels ist auch wie ein Nebel, der Nebel des Verständnisses. Wenn wir das äußere Wort lesen, dann lesen wir das, was wir uns vorstellen, weil wir die Klarheit nicht haben können in diesem Augenblick, weil es halt vernebelt ist. Deshalb ist es ja auch zugelassen, dass im äußeren Buchstaben die Menschen nach ihren Vorstellungen, nach ihren Interessenlagen durchaus auch, alle möglichen Interpretationen vornehmen. Das heißt, da sie nicht wirklich wissen, was es heißt und es vieles ja auch sehr unverständlich ist, ja, dass man sogar vielleicht vieles wörtlich nimmt, wenn ich denke an das Handabhacken für Diebstahl zum Beispiel oder so, andere Sachen auch, dann sieht man, dass es von dem inneren geistigen Sinn sehr weit entfernt sein muss. Und deshalb wird es hier genannt Herrlichkeit, also Herrlichkeit heißt immer geistig, und Kraft. Das heißt eigentlich erst, wenn wir erkennen und auch das Innere erkennen, wie es ja uns jetzt auch eröffnet wurde durch Swedenborg, erst dann können wir mit den geistigen Dingen wirklich auch an uns selbst, ja, ich würde nicht einmal sagen arbeiten, weil arbeiten tut nur der Herr an uns, aber doch erkennen und uns führen lassen. Hier sind also die Zusammenhänge der Heiligen Schrift und uns, die wir mit der Heiligen Schrift zu tun haben und mit dem Verständnis, das wiederum in uns weiterführt. Also hier das, wie es eben zusammenhängt, dass das Wort oder die Heilige Schrift er ist, der in uns wirkt und auch in uns arbeitet und ähnlich eigentlich, wie es in der Heiligen Schrift dargestellt ist, weil wir wissen ja, dass es im inneren Sinn nichts anderes ist als die Wege Gottes im Menschen, im Allgemeinen und auf uns bezogen, von unserem Verständnis her, im Besonderen. Und dieser Zusammenhang ist eigentlich das, was das Wertvollste ist, was uns die neue Kirche zu bieten hat. Es ist also kein historisches Vorgehen, ein historisches Wort, etwas, was mit uns nichts mehr zu tun hat, sondern es ist unmittelbar. Genau das, was mit uns zu tun hat, mit uns und unserer Liebe zu Gott und unserer Verbindung zu ihm und mit ihm und mit uns. Und das ist das, was schon etwas ist, was unaussprechlich wunderbar ist. Der Herr ist also das Wort, wie klar aus folgenden Stellen bei Johannes hervorgeht. Im Anfang oder besser im Urgrund war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort ward Fleisch. Das Wort bedeutet an dieser Stelle, wie ja schon jetzt sehr oft gesagt, das göttlich Wahre. Eine Kirche jedoch, die nur seinen natürlichen, das heißt buchstäblichen Sinn annimmt, ja, ist wie eine Wolke. Eine solche christliche Kirche hingegen, die es auch in seinem geistigen und himmlischen Sinn annimmt, in Herrlichkeit, also im Geistigen, und in Kraft, also in Lebendigkeit. Denn es liegt ein dreifacher Sinn im Wort, ein natürlicher, ein geistiger und ein himmlischer, einer immer inwendiger als das andere.